von 21. Hier ist der Daniel und ich habe mir mal wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen, und zwar den Thierry. Thierry spricht man es aus, oder?
Thierry, genau. Ja, Thierry. Vom Französischen, aber das passt schon.
Ja, sehr gut. Thierry, schön, dass du heute mit dabei bist und dich mit mir unterhältst über ein Paper, was du geschrieben hast. Und bevor wir da einsteigen, vielleicht machen wir erstmal einen kurzen Umriss. Wer bist du eigentlich und wie kommt es dazu, dass du über Bitcoin ein Paper geschrieben hast?
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, heute an dem Podcast teilzunehmen. Zu mir, mein Name ist Thierry. Ich komme aus der schönen Schweiz und dank einem Freund bin ich im Jahr 2020 zum ersten Mal auf Bitcoin gekommen, habe dann da die Grundrisse, die Grundstrukturen von Bitcoin verstanden und seit dort vergeht eigentlich kaum ein Tag, an dem ich mich nicht mit dem Thema befasse. Zu meinem Background, ich habe Business Communication studiert, das ist ein Wirtschaftsstudium, wo auch eine Fachrichtung Medienwissenschaften beinhaltet. Darin inkludiert auch Medienpsychologie und Mediennutzung. Und als ich mich Ende 2021 dann für eine Bachelor-Thesis-Frage umschauen musste, habe ich mich dazu entschieden, eine Arbeit über Bitcoin in Kombination mit Medienpsychologie zu verfassen. Der Bitcoin-Preis, der stand damals bei rund 65.000. Also da waren wir ziemlich am höchsten Punkt des Bullruns. Die Personen haben eigentlich innerhalb von einem Jahr eine Verzwanzigfachung im Preis erlebt, von 3.500 auf eben diese 69.000 circa. Twitter war dann voll mit Preisprognosen, extrem wild, zum Teil in den Hunderttausenden, aber auch schon in den Millionen habe ich gesehen von gewissen Moonboys.
Ganz so bullig war ich da nicht, aber so 250.000 habe ich schon auch vorher gesagt.
Ja, die Gier war förmlich greifbar und dann kam es zum Kurssturz. Die Begriffe FOMO, FATS, Hopium, die waren mir bereits damals ein Begriff. Doch erst wenn man einen ganzen Zyklus mal durch hat, dann versteht man diese auch in ihrer Tiefe. Ich habe eigentlich in der Zeit beobachtet, dass sehr viele neue Personen ihre ersten Käufe im Bitcoin-Space, aber auch im Altcoin-Business, bei den Altcoins, die ersten Käufe getätigt haben und dann eigentlich kurze Zeit später schon mit 50% und mehr Verlust in Angst und getrieben von FAT wieder aus dem Markt katapultiert wurden. Und mein Ziel war es dann, das Verhalten ein Stück weit mit medienpsychologischen Theorien zu erklären und auch noch mehr zur volatilen Art von Bitcoin zu sensibilisieren, weil Bitcoin ist ein Long-Term-Investment und Bitcoin bewegt sich in Marktzyklen.
Was war denn die Fragestellung deiner Bachelor-Thesis dann?
Genau, die Fragestellung der Bachelor-Thesis, Die ging folgendermaßen, die hieß Bitcoin, wie Social Media Privatanlegende in ihrem Handeln beeinflussen. Und ich habe mich hier für Twitter als Social Media Tool entschieden und habe das eigentlich in der Form genauer unter die Lupe genommen mit verschiedenen medienpsychologischen Bereichen, wie zum Beispiel Emotion, Motivation, aber auch Verhalten.
Und dann ist diese Arbeit allerdings etwas ausgeartet mit 120 Seiten oder sowas.
Ja, genau. Also es sind 115 Seiten. Dazu kommt dann auch nochmals circa 30 Seiten ein Skript von Interviews, weil ich habe in der Empirie habe ich qualitativ geforscht, sprich ich habe mich mit 5 Personen ausgetauscht, die auch aus dem Bitcoin-Space kommen, aber auch aus der aus dem Journalismus, aus Social Media, auch aus der Bankenwelt hatte ich einen ehemaligen Direktor der Schweizer Bankiervereinigung mit dabei. Und so habe ich dann wie die Theorie und die Praxis in Form der Personen im Markt übereinander gelegt und bin so zu Schlussfolgerungen in meiner Arbeit gekommen. Genau, wie du hast angesprochen, die 115 Seiten, die ist wahrscheinlich nicht wirklich jemand, außer die ein, zwei Dozenten, die das Ganze korrigieren mussten. Und deshalb habe ich dann die Essenz herausgearbeitet, habe dann ein 26-seitiges Working Paper daraus gemacht und das ist jetzt auch seit Mai 23 auf Zenodo publiziert, hat rund 2000 Aufrufe und 500 Downloads und macht mich doch auch ein bisschen stolz, weil eben im Hinterkopf ist, dass viele Bachelorarbeiten halt schnell in eine Schublade gesteckt werden und verstauben. Und ich wollte damit halt Freunde und auch Familie, Umfeld mit dem Thema Bitcoin vertraut machen, aber ich wollte ihnen nicht zu einem Investment raten, sondern ich wollte ihnen auf einer wissenschaftlichen Basis Grundzüge von Geld, von Bitcoin, von Medienpsychologie erklären und der Schritt zu einem Investment muss dann jede Person selber machen. Aber so konnte ich auch ein bisschen ablegen, meine Angst davor, dass Beziehungen leiden könnten, wenn ich zu einem Bitcoin-Kauf incentiviere und du erwischst wahrscheinlich kaum einmal den perfekten Preis und wenn dann halt
doch... Dass es nur hochgeht, meinst du?
Genau, wenn dann die Investments ins Minus gehen und die Person versteht die Thematik nicht, dann wirken eben diese medienpsychologischen Faktoren, die wir sicher noch im Detail betrachten können, umso mehr.
Ja, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass du eben gesagt hast, du hast die Arbeit geschrieben um 65.000 herum. Also das war ja wirklich dann auch der, wie du schon sagtest, der Peak von Bitcoin.
Das ist wirklich
spannend. Zu motivieren, Bitcoin zu kaufen, ist natürlich dann auch schon, ja.
Aber es funktioniert besser, oder? Also du hast sicher
Erfahrung gemacht. Ja, klar, es funktioniert besser, stimmt.
Ja, witzigerweise habe ich bei 65.000 mein Grundkonzept für die Arbeit eingereicht und dann bei 16.300 circa um den Dreh rum habe ich die Arbeit dann abgegeben. Also ich habe wirklich dann eigentlich Top und Bottom mit meiner Arbeit.
Das ist quasi die ganze Zeit, während der Kurs abgestürzt ist, von 65.000 bis auf 16.000 runter, hast du an der Arbeit gesessen.
Genau. Und habe mich natürlich auch selbst ein bisschen beobachten können, wie ich mich verhalte. In 2020 befinde ich mich auch noch in meinem ersten Zyklus. Von dem her war das spannend, dass mit mir, auch mit meinem Umfeld, aber auch mit Plebs, die schon länger dabei sind und die völlig ruhig waren, zu vergleichen. Eben dann auch mit dem Hintergrund dieser Theorien, die eigentlich über alle Märkte und Lebenspunkte funktionieren.
Was meinst du mit der Theorie? Mit was für einer Theorie?
Da kommen wir sicher nachher drauf. Ich habe ja verschiedene Theorien beleuchtet in meinem Theorie-Teil. Eben beispielsweise das Involvement-Konzept von Schwab und Lange, das besagt, dass eine Person sehr viel eher auf einen Artikel reagiert, wenn er von den Entwicklungen und den vertretenen Ansichten auch direkt betroffen ist. Also sprich, wenn du in Bitcoin investiert bist, dann bist du auch sehr, dann bist du wahrscheinlicher, liest du dann auch Artikel über Bitcoin und wenn da jetzt eine Entwicklung ist, die dir nicht gefällt, dann ist es etwas, was dich jetzt mehr berührt in der Emotion, als jetzt eine Person, die halt noch No-Coiner ist oder nur wenig Skin in the Game hat, jetzt prozentweise zu seinem Gesamtvermögen.
Okay, da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf ein. Jetzt hast du quasi deine Thesis auf, oder die Essenz deiner Thesis auf 26 Seiten runtergedampft und hast die auf Zenodo veröffentlicht. Vielleicht erstmal ein bisschen was zum Hintergrund für die Leute, die sich jetzt mit wissenschaftlichen Arbeiten nicht so gut auskennen. Gibt es da irgendwelche Kriterien, die man einhalten muss, um so ein Arbeitspapier auch als wissenschaftliche Arbeit publizieren zu können? Und zweitens, was ist Zenodo?
Zenodo ist eine Plattform eben für wissenschaftlich fundierte Arbeiten, die nach gewissen Regeln publiziert werden. Das läuft eigentlich so, dass Hochschulen, Universitäten und so weiter, die haben dort einen Account. Es gibt auch andere wissenschaftliche Plattformen außer Zenodo. Meine Hochschule war jetzt dort akkreditiert. Und es gibt dann einen gewissen Prozess, den man durchlaufen muss, eben zum Beispiel betreffend Empirie. Da gibt es gewisse Vorgaben, wie viele Wörter man benutzen kann, wie ist es aufgebaut. Also zuerst gibt es eine Einleitung, dann muss es einen Theorieteil geben, methodische Vorgehensweise muss dann erklärt werden, wieso stellt man die Fragen, die man stellt, welches Ergebnis erhofft man sich daraus. Man muss dann auch eine gewisse Objektivität wahren. Also ich kann jetzt nicht Werbung machen für Bitcoin. Also ich denke, das ist mir plus minus auch gut gelungen in der Arbeit. Es ist immer schwierig, Positives und Negatives gleich zu bewerben, wenn es halt auch schwierig ist, bei Bitcoin jetzt gleich viel Negatives wie Positives zu berichten.
Hast du Schwierigkeiten gehabt, die negativen Aspekte herauszukristallisieren?
Ja, schlussendlich auch hier meine Emotionen. Ich bin ja selber auch investiert und dass man da eine gewisse Objektivität wahrt, ist sicher nicht ganz einfach.
Einfach, ja.
Genau, und das sind so ein bisschen die Keypunkte, die man beachten muss, betreffend Empirie eben. Da waren es mindestens 5 Stunden transkribiertes Material, das man verwenden musste, damit es dann auch als eine ausgewogene Arbeit gilt und nicht nur die Meinung von einer Person repräsentiert. Hätte ich das Ganze quantitativ durchgeführt, dann wären es 100 Umfrageabgaben gewesen. Aber ich denke, zu dem Thema hat es keinen Sinn gemacht, jetzt mein Umfeld zu befragen, weil das dann halt doch wahrscheinlich eher subjektiv ist als jetzt Expertenmeinungen, die doch eine gewisse Objektivität auch an den Tag legen können.
Bevor wir jetzt zu den Ergebnissen kommen und dem vielleicht auch der Methode, die du angewendet hast, oder die Methoden, die du angewendet hast, und dann noch den Ergebnissen kommen, vielleicht noch eine Frage, und zwar, warum hast du das als ein wissenschaftliches Arbeitspapier quasi veröffentlicht und nicht als einen Blog-Eintrag oder als einen Artikel in einem Bitcoin-Outlet, in einem Bitcoin oder in einer Zeitung oder in einem Medienhaus oder wo auch immer, sondern warum hast du den Weg eines wissenschaftlichen Arbeitspapiers dafür gewählt?
Also ich weiß noch sehr gut, dass ich Anfang 2020 zum ersten Mal in Bitcoin investiert habe und das dann auch meiner Familie gesagt habe, da hatte ich ein leicht schlechtes Gewissen. Ich weiß gar nicht wieso, weil zu dem Zeitpunkt war Bitcoin doch noch ein bisschen weniger salonfähig, sage ich jetzt mal. Und ich war immer selber auch auf der Suche nach Inhalten, die wie verifiziert werden von verschiedenen Personen, die dann einfach die Glaubwürdigkeit auch erhöht. Weil schlussendlich stehe ich mit meinem Namen hinter der Arbeit, aber die Leute kennen mich nicht. Ich bin kein Finanzexperte. Ich verstehe auch weit nicht alles zum Thema Bitcoin. Und doch ging es durch gewisse Stages, die Arbeit, die dann rechtfertigt, dass das, was ich sage, auch Hand und Fuß hat. Und in der ganzen Szene gibt es viel auch Entertainment-Beiträge oder viel einfach Hype nach oben oder auch Übertreibungen, wenn es mal im Preis nach unten geht. Oder auch allgemein zu Themen, da ist das dann viel einfach auch Clickbait dabei. Man muss einen guten Titel haben, damit die Leute es lesen. Und davon wollte ich mich eigentlich distanzieren und ein Paper machen, das ich verwenden kann, um Leute zu Ohren spielen, eigentlich den Leuten sagen, hey, nimm dir eine Minute Zeit, ein paar Minuten Zeit jeden Tag, lies ein paar Seiten, wenn du Fragen hast, stell sie mir, dass man so schrittweise an das Thema rangeführt wird, möglichst objektiv und halt dann nicht mit diesen Triggerpunkten, die halt gesetzt werden müssen in der Medienlandschaft, um überhaupt gesehen zu werden.
Okay, verstehe. Das macht für mich Sinn. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich glaube, wenn du es ein bisschen so als Entertainment Piece einfach in einem Bitcoin Magazin oder in einem Bitcoin Outlet oder auch irgendwie auf Bitcoin Sozial oder sowas veröffentlicht hättest, dann hätte es, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Natürlich hättest du diejenigen, die sagen, ich glaube einem Doktor mehr als jemandem, der nur einen Bachelor hat. Den hättest du natürlich nicht mit abholen können. Ne? Klar, wenn du natürlich über die Bitcoin-Community hinaus möchtest, dann wird es schwierig, weil da hat tatsächlich der Doktorabschluss noch einen intrinsischen Wert. In der Bitcoin-Community hat er keinen intrinsischen Wert mehr, wie wir alle wissen. Von daher hättest du es auch ruhig als Fun-Paper oder als Fun-Artikel veröffentlichen können. Aber wer weiß, vielleicht liege ich da auch falsch mit meiner Wahrnehmung. Aber ja. Du hast es ja auch analysiert, welche Auswirkungen sowas hat. Und vielleicht kommen wir direkt mal zur wichtigsten Frage, die sich wahrscheinlich jetzt auch jeder stellt. Hat denn Social Media eine Auswirkung auf den Preis? Weil das ist ja genau das, wenn Social Media eine Auswirkung auf die Entscheidungen der Käufer hat oder Käufe und Verkäufe hat, dann hat es ja auch einen Einfluss auf den Preis. Ist der Einfluss gegeben durch Social Media? Und wenn ja, wie muss ich mir das vorstellen? Wie wirkt das?
Ja, vielleicht noch ganz kurz den Punkt von vorhin. Ich habe auch Gastartikel geschrieben zu meiner Arbeit. Also es gibt von mir auch einen Artikel im Bitcoin Magazine.
Ah, cool.
Und der ist ein bisschen lockerer, ein bisschen kürzer. Nochmals probiert ein bisschen schneller auf den Punkt zu kommen. Natürlich damit mit ein bisschen weniger Umfang. Aber ich habe schon auch probiert, verschiedene Zielgruppen, sage ich jetzt mal, zu erreichen mit dem Content, den ich geschaffen habe und diesen optimal wieder zu verwerten, dass es dann auch verschiedene Personen sehen können. Jetzt hier auch noch auf dem in einem Podcast.
Im Podcast-Format noch,
die Leute, die, ja, genau. die nicht lesen wollen, sondern über die Ohren am besten aufnehmen.
Ja. Dann, es stimmt.
Diese Möglichkeit.
Dann vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, dann verlinken wir den Artikel, schickst mir den später mal noch zu, den Link am besten, und dann verlinken wir den in den Shownotes.
Machen wir. Zu deinem zweiten Thema, ob soziale Medien die Preise beeinflussen können, da habe ich auch einen Teil der Arbeit dem Thema gewidmet. Und zwar habe ich analysiert in der Zeit 2021, als Tesla investiert hat in Bitcoin und als Elon Musk das dann auch auf Twitter publiziert hat, da gingen die Preise ja sehr, sehr wild die ersten paar Stunden. Meine Schlussfolgerung ist, dass die Preise durch soziale Medien und durch Nachrichten über soziale Medien kurzfristig beeinflussbar sind, aber das im Long Run keinen Einfluss hat. Das gleicht sich dann über die Zeit wieder aus. Und da gibt es auch Studien, die das Gleiche besagen zu traditionellen Märkten. Es gibt aber keine Methodik, um jetzt diese Sentiment-Veränderungen in sozialen Medien aufzuspüren. Also es gibt solche Tools, wo man merkt, etwas kommt, aber du weißt halt nicht, in welche Richtung das es passiert.
Okay. Man weiß auch nicht genau, woher es kommt. Ne? Weil ich habe mich ja auch gefragt, dann, okay, wir haben hier diese Boom- und Bust-Cycle, oder man könnte im Bitcoin-Bereich vielleicht eher sagen, diese FAT- und FOMO-Zyklen. Und die Frage ist, oder die Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe, ist, wann shiftet das? Ne? Also wann wird aus FAT FOMO und wann wird aus FOMO wieder FAT? Also wie ist der Preis ausschlaggebend dafür, dass FOMO, also wenn der Preis runtergeht, wird dann der FAT auch automatisch größer? Und wenn der Preis hochgeht, wird dann die FOMO auch automatisch größer? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hast du das auch analysiert?
Ist nicht so im Detail, aber ich denke, dass es einen großen Zyklus gibt, wie du gesagt hast, aber dass es auch ganz viele kleine Zyklen in dem großen Zyklus drin gibt. Sprich, es gibt da auch FOMO und FAT-Zyklen im ganzen Großen. Also sprich, die Preise sinken ja auch um 20-30% innerhalb eines Bullmarktes. Und meistens sind dann diese News auch Katalysator. Ich sage es nicht, dass der Preis nicht auch ohne diese News gefallen wäre. Aber als Katalysator funktionieren solche FATS und FOMO-Meldungen eigentlich ziemlich gut. Das haben wir jetzt auch kürzlich wieder gesehen mit dem Fake Bitcoin-ETF-Announcement, das gekommen ist durch BlackRock. Also Cointelegraph hat da eine Meldung über Twitter rausgebracht und der Preis ist, was war denn das, glaube ich, jetzt von 10%, wo der Preis gespiked ist, innerhalb von 15 Minuten. Das ist halt dann schon sehr, sehr beeindruckend, fast schon krass und natürlich nichts auch, also nicht nur positiv oder wenn man von außen schaut, dass es so beeinflussbar ist in einem kurzen Zeitrahmen.
Was ich mir gefragt habe, gibt es dann vielleicht irgendwann so einen Zeitpunkt, wo so viele Positivmeldungen auf einmal kommen, dass der Gesamtsentiment anfängt, sich zu drehen, oder? Weil ich meine, ich würde sagen, momentan, ich meine, du hast ja, glaube ich, den Upwards-Trend, den Aufwärtstrend, den hast du ja gar nicht in den Daten mit aufgenommen, weil du ja den Abwärtstrend nur beobachten konntest in den letzten anderthalb Jahren, oder?
Ja, nicht ganz. Ich habe eigentlich ein bisschen früher schon begonnen. Also eben die Phase, der Beginn, wo in die Arbeit mit einfloss, war wirklich dann die Phase, als Elon Musk sich positiv zu Bitcoin geäußert hat. Und soweit ich weiß, waren wir damals so um die 30.000 rum. Sprich, dann gab es dann diesen finalen Push noch nach oben auf diese 69.000 und dann kam dann ein großer Abverkauf. Also es war wirklich dann Hype und Tal der Tränen. Also ich habe eigentlich beides mit in die Arbeit aufgenommen.
Die Frage ist natürlich, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat damals 2021 muss das gewesen sein, ne? Hat damals der Elon gesagt, dass er Bitcoin-Zahlungen wieder ausschaltet, wegen dem hohen Energieverbrauch von Bitcoin und dem CO2-Ausstoß. Ja. Und seitdem sind wir eigentlich in so ein bisschen in einem Bärenmarkt, oder was ist ein bisschen, seitdem sind wir eigentlich in den Bärenmarkt reingegangen und Bitcoin hat dieses All-Time-High auch nie wieder erreicht. Würdest du sagen, sowas kann ein Katalysator dafür sein oder gab es da andere Gründe dafür, basierend auf dem, was du beobachtet hast, so ein Gesamtsentiment, der gekippt ist?
Also wie ich mich erinnern kann, haben wir nochmals New All-Time-Highs gesehen danach. Wir hatten diese Boom-Phase nochmals, als El Salvador in Bitcoin eingestiegen ist. Wir sind dann im November 21 waren wir eben auf diesen 69.000, wo viele dann gedacht haben, jetzt 100.000 nächste Woche. Kam dann anders. Danach gab es ja dann viele News, die dann wirklich sich aufkumuliert haben. Also nach Elon Musk war ja auch noch der China-Bann, dann eben wieder das Positive mit El Salvador. Dann im nächsten Jahr kommen dann diese vielen Dinge wie FTX, Luna und so weiter und so fort. Also da hat sich dann wirklich viel angestaut. Und das ist wahrscheinlich auch das Argument von vielen Plebs, dass es ja fast gar nichts mehr gibt, was passieren kann, um den Preis jetzt noch wirklich tief wieder in die Zehntausender Bereiche zu drücken.
Ja gut, ich meine, irgendwas Unerwartetes kann immer noch kommen.
Aber wir haben schon viel durch auch.
Wir haben schon echt viel durch, genau. Und ich meine, hier würden jetzt viele auch argumentieren, naja, aber FTX und Luna, Terra Luna und wie sie alle hießen, die hier Three Arrow Capital, die Milliarden, die hier verschwunden sind, das hat ja eigentlich nichts mit Bitcoin zu tun, das ist ja Krypto, ne? Aber in den Medien beziehungsweise in Social Media und die Auswirkungen und der Sentiment, der dort einen Einfluss auf den Preis hat, der wirkt sich aber, oder da ist halt Krypto und Bitcoin wahrscheinlich noch komplett vermischt, ne?
Also du hast recht, das hat nichts miteinander zu tun. Und deshalb waren es ja auch gute Käufe jetzt in den Bereichen 15, 16, 17, 18.000, weil der Preis, also der Markt hat dann einfach überreagiert und Bitcoin kann ja nichts dafür, wenn jetzt der FTX unlauter wirtschaftet. Sprich, auch hier ist es nur etwas, was halt dann kurzzeitig dazu führt, dass ein Markt überreagieren kann, aber dass der faire Preis in Anführungszeichen dann doch schnell wieder gefunden wird. Ich denke, da vergessen wir auch schnell einmal, dass wir eigentlich seit dieser Phase bereits wieder fast den Preis verdoppelt haben, dass wir jetzt in diesem Bear Market eigentlich jetzt schon auf einem Niveau sind, der doppelt so hoch ist wie dort, wo halt eben dieser Sturm rundum, wie du sagst, den Kryptobereich, nicht Bitcoin, gewütet hat.
Gut, so, jetzt haben wir mal so ein bisschen so den groben den groben Rahmen gesetzt, würde ich sagen, jetzt gehen wir mal in die Methode über. Wie bist du das ist ja eine quantitative Arbeit gewesen, wie bist du diese quantitative Arbeit angegangen? Was sind deine Datenquellen gewesen? Wie hast du die Umfragen gemacht? Beziehungsweise welche Fragen hast du dir ausgedacht, um dort eine sinnvolle Datengrundlage erfassen zu können?
Ja, also ich bin eigentlich ganz am Anfang gestartet mit einer Einleitung. Ich habe eine Ausgangslage geschrieben plus dann eine Problemstellung. Und was mich damals sehr stark erstaunt hat, waren die Google Trends Abfrage. Wenn man dort mit dem Begriff Bitcoin sucht, dann sieht man eigentlich eine 1:1 Korrelation zu Preiszyklen Tops. Sprich, wenn auf Google am meisten der Begriff Bitcoin abgefragt wird, dann ist meistens der Zeitpunkt da, wo die Preise dann sich wieder nach unten korrigieren. Und da ist halt die Marktregel wieder einmal bestätigt, dass Smart Money aus dem Markt austritt, sobald das Dump Money, also Privatinvestierende in Anführungszeichen, in den Markt eintreten, dass antizyklisches Verhalten in der Vergangenheit immer den größten finanziellen Erfolg mitgebracht hat. Und wenn es doch so einfach ist, einfach antizyklisch zu handeln, dann müssen doch viel, viel, viel mehr Leute dann das auch umsetzen. Und ich stelle mir dann die Frage, ja, wieso ist das eben doch nicht so, was spielt damit rein? Und ich habe mich dann schlau gemacht über medienpsychologische Theorien, die eigentlich nicht nur jetzt auf Märkte funktionieren, sondern allgemein eben auf die Mediennutzung, wie man Medien wahrnimmt, wie man die Aufmerksamkeit auf einen Artikel legt oder halt eben nicht legt, wie man Medienbotschaften auch interpretiert. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das ein sehr komplexer psychologischer Vorgang ist und dass er auch immer selektiv ist. Also die Leute reagieren nicht gleich auf dieselben Medien. Und so bin ich dann tiefer rein, habe mir Theorien herausgesucht, habe dann die beschrieben und habe die mit in meine Leitfragen aufgenommen für die Interviews dann. Und ich habe mir zu jedem Themenbereich, also zu Motivation, Emotion, Verhalten, habe ich mir eine These abgeleitet und ich habe die aber nicht dann den Leuten gesagt, sondern ich habe dann mit gezielten Fragen probiert herauszukitzeln, inwieweit
ob die These korrekt ist.
Genau, inwieweit sich auch Theorie und das Gefühl in der Praxis von den Experten übereinander legen lässt und wo die Unterschiede sind, um dann eben die These zu falsifizieren, wenn sie nicht korrekt war, oder zu validieren oder auch weiterzuentwickeln. Und daraus ableiten ist dann die Schlussfolgerung entstanden mit der Beantwortung eben dieser vier Thesen.
Okay, verstehe. Und die, du hast aber auch gesagt, du hast dich auf Twitter konzentriert dabei.
Genau.
Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du gezielt Leute auf Twitter dir rausgesucht, um mit denen die Fragen durchzugehen, beziehungsweise die Annahmen zu validieren? Oder hast du über einen längeren Zeitraum Twitter beobachtet, was da passiert? Erklär mal ein bisschen, wie du das angegangen bist.
Genau, also bei Twitter ging es eigentlich um dieses Praxisbeispiel, eben das Beispiel Elon Musk, Tesla. Ich habe Twitter aber auch ansonsten ziemlich genau in die Lupe genommen. Ich habe das Sentiment sozusagen analysiert, indem ich mir Beiträge herausgepickt habe, die über 500 Likes hatten über den Forschungszeitraum und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das mit dem Preis eigentlich übereinstimmt. Also wenn die Preise positiv sind, dann ist auch das Sentiment auf Twitter super und andersrum genau gleich. Und eben wie du gesagt hast, dann irgendwo gibt es diesen Punkt, der dann das Ganze wieder in die andere Richtung zum Auslösen bringt.
Interessant, ich hab so keine Sentimentänderung auf Twitter bei mir mitbekommen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich quasi fast nur Bitcoinern folge und der Sentiment durchgehend positiv geblieben ist. Ich gehe mal davon aus, du hast dann wahrscheinlich ein bisschen weitläufiger geschaut oder breiter geschaut, oder?
Genau, ja eben. Und schlussendlich, ich denke, wenn wir jetzt zurückschauen in diese Bullrun-Phase, die bestgeklickten Accounts, das waren halt Moonboy-Accounts, ob man es wahrhaben möchte
Okay.
oder nicht. Schlussendlich haben die am meisten gezogen, Price Prediction eben von mehreren hunderttausend bis zu Millionen, irgendwelche Fractal-Analysen, wo man dann Preise aus der Vergangenheit, Bullrun 2013, auf den jetzigen rüberlegte und dann sieht, oh, wieso kommen wir auf 800.000? Und das sind halt die am meisten geklickt wird. Das, was du gesagt hast, ist sehr, sehr spannend. Oder du hast viele Bitcoin-Maxis, viele Personen, die Bitcoin verstanden haben in deinem Umfeld. Und dort geht es wahrscheinlich dann mehr
Beziehungsweise auch
um.
viele, die auf Bitcoin bauen oder Firmen haben oder
Genau,
irgendwas
ja.
mit Bitcoin irgendwie beruflich machen,
Die haben eine viel längere Sicht auf Bitcoin und sie stehen wahrscheinlich betreffend Content auch mehr auf Hintergründe, auf technisches Lernen, auf Dinge, die neu kommen könnten und halt nicht in erster Linie, wie bewegt sich der Preis.
Hm.
Und ich denke, die Massen, die reinströmen in einer bullischen Phase, das sind halt Personen, die über den Preis in den Markt
Ja,
reinkommen.
gut, keine Frage. Also ich meine, ich bin ja auch damals mit dem Preis reingekommen. Wie so
Ja.
ziemlich viele, fast jeder, glaube ich. Ja, das ist natürlich normal. Okay, interessant. Und wenn man jetzt so den Bärenmarkt beziehungsweise das Abfallen des Preises und die Änderung des Sentiments in den sozialen Netzwerken so beobachtet, siehst du da, dass da auch eine Variation in der Stärke des Sentiments vorhanden war? Also gab es Phasen, wo es irgendwie noch mal deutlich mehr FUD verteilt wurde und die Leute negativere Einstellungen hatten als in anderen Phasen in dem Bärenmarkt?
Ja, ich denke, was ich beobachtet habe, ist, dass die Leute wollen, dass etwas passiert. Sprich, der größte Pain, sagt man auch vielfach, ist, wenn einfach nichts passiert, wenn der Preis flach geht. Und die Leute wollen dann eher, dass irgendetwas passiert und wir runterstürzen auf Preis XY, einfach damit dann danach der
Wer gekauft werden kann.
Bärenmarkt, der Markt, genau, gekauft werden kann, aber danach der Bärenmarkt dann vorbei ist, in Anführungszeichen, dass wir
Naja, okay.
alle technischen Ziele erreicht haben oder was auch immer du für eine Analyse bevorzugst, dass dann wie ein Reset stattgefunden hat im Markt und das sieht man sehr stark. Also wenn eigentlich nichts passiert, dann werden die Leute ziemlich passiv-aggressiv, sage ich jetzt mal. Und auch da wahrscheinlich wieder der Unterschied zwischen Bitcoin-Only-Accounts, die dann konstruktiv aufeinander zugehen, sich austauschen in dieser Phase, etwas bauen im Bärenmarkt und die Personen, die dann halt den Schmerz aushalten müssen, der Investitionen, die vielleicht im Minus sind und dann halt, wie wollen, dass irgendetwas passiert und wenn nichts passiert, ist das eigentlich fast die größte Strafe für diese Person.
Okay, interessant. Wie hast du das rausgefunden? Ist das eher durch die Umfrage oder eher durch Twitter?
Auch da wiederum, ich denke, das ist aus verschiedenen Komponenten. Also jetzt, wenn wir jetzt mal, ich schaue mal ganz kurz etwas, was passt. Genau, zum Beispiel der Ansatz Psychologie des Besitzen, dass Investoren dazu neigen, ihre Investitionen zu verteidigen. Das sieht man eigentlich sehr gut bei gewissen Altcoin-Projekten, die eigentlich schon seit Jahren keine neuen All-Time-Highs mehr erreicht haben, wo man sehr gut auch objektiv argumentieren kann, dass das nichts mehr wird, aber dass diese Personen halt immer noch daran festhalten. Das ist dieser Teil der Medienpsychologie, dann auch aus dem Austausch der Experteninterviews. Ich habe jetzt da zum Beispiel auch den Mitgründer von House of Satoshi in der Schweiz interviewt und er hat das auch bestätigt, dass bei ihm auf Twitter viele Personen dann eben so reagieren, wie vorhin besprochen, wenn eben die Preise dort gesunken sind in der Vergangenheit.
Also auch teilweise passiv-aggressiv werden dann.
Passiv-aggressiv werden, ohne wirklich Gründe zu nennen, eben auch nicht mehr empfänglich sind für Sätze wie keep buy The Dip oder bei The Dip. Irgendwann haben die Leute das gehört, haben den Dip schon 15 Mal gekauft, haben kein Geld mehr, sind 50% im Minus, sind total frustriert und das alles, weil sie halt nicht wirklich investiert sind, weil sie die Technologie oder das dahinter verstehen, sondern einfach, weil sie schnell reich werden wollten. Und das ist dann halt die Kehrseite, die Stimmung danach kippen lassen kann.
Jetzt würde mich mal interessieren, bei den Leuten, die du befragt hast, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von den Fragen ab, die du gestellt hast, aber haben die sich im Laufe der Periode, hast du die einmal gefragt und dann war es das oder hast du sie beobachtet und mehrmals gefragt über einen gewissen Zeitraum hinweg oder wie bist du es angegangen?
Wir hatten ein Interview mit jeder Person, sprich die Personen, die waren auch nicht alle mit Bitcoin vertraut. Okay. Das war dann auch, ich hatte wie zwei Leitfäden. Ich habe die Personen aus den Bereichen Bank, Fintech und Krypto, Bitcoin, habe ich zusammengenommen und habe die mehr zum Thema selber befragt. Und dann habe ich die Personen, die mit Social Media vertraut sind, habe ich gefragt betreffend diesen medienpsychologischen Theorien, ob sie die wiedererkennen auf den sozialen Medien und bin dann eigentlich so zu einem gemischten Fazit gekommen aus der Sicht von Personen, die Bitcoin kennen und dann auch Krypto-Twitter kennen und Personen, die jetzt aber auch allgemein mit Medienpsychologie etwas am Hut haben, ob sich das deckt miteinander.
Was würdest du sagen, ist das Interview gewesen, was dir noch bis heute im Kopf geblieben ist? Normalerweise hast du ja immer irgendwie so ein Interview, wo du denkst, es geht denn hier ab.
Ja, das ist wirklich, das war sehr spannend. Also all die Interviews. Manchmal
mehrere.
All die Interviews, die wurden auch transkribiert und die sind eben in diesen 115-seitigen Bachelorarbeit auch nachzulesen. Und was mir am meisten in Erinnerung bleibt, war das Interview mit dem ehemaligen Direktor der Schweizerischen Bankiervereinigung. Da habe ich zuerst mal gedacht, dass die Person wahrscheinlich eher skeptisch ist gegenüber Bitcoin, da wahrscheinlich sagen wird, ja, Spekulationsgut, da musst du aufpassen, kannst du dir die Finger verbrennen und so weiter und so fort. Aber er war mega offen. Er hat mir erzählt von seinem Sohn, der Bitcoin hält selber. Der dann auch schon Fan geworden ist, auch schon für ihn Bitcoin gekauft hat und dass er sich auch auseinandersetzt mit dem Thema und das eigentlich cool findet, aber doch irgendwie noch nicht sicher war, ob sich jetzt Bitcoin durchsetzen wird über die nächsten Jahrzehnte. Also doch so sehr, sehr kritischer Blick, wahrscheinlich auch, weil er weiß, dass der Wandel wahrscheinlich mehr Zeit braucht, wie die meisten Leute denken, dass er braucht. Und doch auch ziemlich aufgeschlossen für dieses Thema ist als Ex-Mitarbeiter oder Ex-Direktor im Bereich von der Bankenwelt.
Na gut, das Fiat-System von innen gesehen, ne? Aber trotzdem, klar, ist natürlich auch für so jemanden nicht einfach, dann sich mit Bitcoin oder an Bitcoin heranzulassen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, ne? Er ist sich noch nicht ganz sicher, ob sich Bitcoin durchsetzen wird. Ich meine, im Endeffekt kann das keiner sein, ne? Ob sich Bitcoin durchsetzen wird, weil das hängt ja davon ab, wie viele Menschen auch die Idee von Geld hinterfragen und verstehen, dass sie quasi das Geld auf verschiedene Objekte projiziert werden oder die Idee von Geld auf verschiedene Objekte projiziert werden kann. Und wenn die meisten erstmal verstehen, dass aktuell Geld ja nicht nur auf den Euro oder Dollar, sondern auch auf Immobilien und Aktien und alles, was irgendwie dabei hilft, den Wert zu speichern und die Inflation sozusagen auszuboten, zu Geld wird, dann ist natürlich auch dieser Gedanke ein bisschen, oder dann ist man offener für diesen Gedanken, dass auch Bitcoin zu Geld wird oder beziehungsweise schon zu Geld geworden ist, aber halt sich auch eventuell durchsetzen kann. Und der andere Punkt, und das würde mich auch mal noch interessieren, was du bei den Umfragen gesehen hast. Der andere Punkt hängt ja auch stark davon ab, wollen die Leute eigentlich, dass sich Bitcoin durchsetzt als Geld? Ne? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, es ist ganz spannend, ich werde damit bestimmt schön reich, wenn ich geschickt investiere in Bitcoin. Aber die denken natürlich in Euro und planen natürlich auch ihren Euro-Bestand zu vermehren und denken auch gar nicht darüber nach, dass hier ein Problem in der Finanzwelt oder im Fiat-System vorhanden ist. Und sagen halt einfach so, das ist eine schöne Möglichkeit, um halt mehr Kohle rauszuholen oder mehr Euros rauszuholen und damit dann, keine Ahnung, Haus zu kaufen oder was auch immer. Ne? Hast du da einen Unterschied bei diesen, oder hast du das überhaupt festgestellt, dass es da einen Unterschied gibt in der Einstellung? Und wenn ja, wie hat sich das ausgewirkt auf den Einfluss der Medien bezüglich der Entscheidungsfindung?
Ich denke, da spielt es eine sehr große Rolle, von wo dass man auch kommt, in welcher Umgebung dass man lebt. Ist man jetzt in Europa, in der Schweiz oder ist man irgendwo in Argentinien, in der Türkei oder im Libanon? Dort glaube ich sehr wohl, dass der Bedarf sehr hoch ist an einer Alternative zu Fiat-Geld, das stark inflationiert über eine kurze Periode. In der Schweiz ist es gefühlt mehr so noch etwas Nerdiges, etwas, wo man vielleicht nicht direkt braucht, sondern man hat dann einfach einen Spielbetrag in dem
Thema drin. Das wird mehr Thema so als drin. Spielerei abgestempelt sozusagen. Ne?
Hab ich so manchmal das Gefühl. Und in den anderen Ländern ist es halt mehr existenziell. Also da geht es dann um Existenzen, die gerettet werden wollen oder bereits schon am Zerbrechen sind, weil die Inflation, die ist ja nicht erst seit gestern hoch in Argentinien und der eine befragte Interviewgast, der war dann auch gerade zuvor, war er in Argentinien, hat zu dem Zeitpunkt von 53%, soweit es mir ist, Inflation gesprochen und wie er das mehr krass findet. Und ich glaube, heute sind wir schon über den 100%, die
in Argentinien, ja.
Der argentinische Peso inflationiert. Sprich, ich denke, dass die Fiat-Welt auch noch einiges schlechter für jetzt den Normalo werden muss, dass sich mehr Personen dann auch mit diesen Themen Inflation, Kaufkrafterhalt, Bitcoin als mögliche Lösung auch auseinandersetzen und schlussendlich dann auch über die Zeit, oder die Personen müssen auch positive Erfahrungen machen. Wenn du jetzt jemand bist, der 2021 bei 60.000 eingekauft hat, und jetzt mal enttäuscht wurdest, dann weiß ich nicht, wenn du jetzt noch im Markt drin bist, wie viel du noch von Bitcoin hältst. Und da ist wiederum der Bogen, dass man halt die Leute abholen muss mit wissenschaftlichen Inhalten, mit Background, mit Information und nicht mit Hype, Emotion und Gier, dass jetzt das ein How-to-get-rich-quick-Scheme ist.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und das ist natürlich genau das, was ja in den Medien, vor allem in den Mainstream-Medien, nicht wirklich gut rüberkommt. Ich glaube, in den sozialen Medien ist es kommt es ein bisschen besser rüber, wobei natürlich dort auch die meisten Accounts, die was posten, keine Ahnung haben von der Materie und sich wenn dann oberflächlich mit keynesianischer Ökonomie beschäftigt haben. Aber das war es dann auch jetzt, wenn wir jetzt mal in die Arbeit reinschauen, du hast ja als fünften Punkt die Schlussfolgerung. Was ist denn jetzt die Schlussfolgerung gewesen der ganzen Datenanalysen, die du getätigt hast?
Ich denke, wir haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Das ist einfach das Thema Wissensvermittlung. Sprich, gibt es verschiedene Dinge, eben jetzt um auf das Verhalten zurückzukommen. Man sollte sich als Person, die sich informiert über Twitter, im Klaren sein, liest man jetzt bei einer Person, bei einem Influencer, der einfach nur auf Clickbait und auf Klicks aus ist, oder will diese Person aus altruistischen Gründen Wissen mit seiner Community teilen, dann muss man sich auch im Klaren sein, jetzt wenn wir in die Motivation eintauchen, was ist das Motiv, wo du befriedigen möchtest? Also willst du Informationen rausholen aus Twitter, dann musst du anderen Kanälen folgen, wie wenn du Unterhaltung suchst, wenn du persönliche, wenn du eine Bestärkung deiner eigenen Werte suchst, dann bist du wahrscheinlich richtig, wenn du auf Twitter irgendwelche Spaces hörst und dort deine eigenen Werte auch wiedergeben bekommst. Und vielleicht auch noch ein Punkt, die Integration und soziale Interaktion, also auch der Austausch mit Gleichgesinnten, weil nicht jede Person hat in seinem Umfeld Bitcoin, Freunde und Familie, die, mit denen er sich austauschen kann. Und da kommen wir dann zum Schluss, dass eigentlich die Mediennutzung, dass man diese hinterfragen muss, was ist das Motiv, wieso bin ich auf Social Media, was möchte ich rausbekommen, dann welche Emotionen werden dadurch getriggert, kann ich diese einschätzen, kann ich die richtig interpretieren und dann zum Verhalten, wie finde ich eben diesen Content, der auf meine Bedürfnisse passt. Und das ist so ein Grundgerüst von verschiedenen Dingen, die dann erfüllt werden müssen, dass du dann aus Twitter effektiv einen Mehrwert rausbekommst und dann nicht vielleicht verunsicherter zum Thema stehst wie davor.
Das ist glaube ich, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Das haben sich wahrscheinlich viele Bitcoiner auch schon gedacht, ohne dass sie jetzt eine Bachelorarbeit geschrieben haben. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass du das nochmal mit mehr Daten untermauert auch herausgefunden hast. Was ist denn jetzt so dein Wunsch eigentlich? Also was würdest du gern sehen, was die Arbeit bzw. das Working Paper, was das jetzt bewirkt und wie das verwendet wird?
Da gibt es zwei Punkte. Zum einen möchte ich, dass diese medienpsychologischen Theorien auch bewusst wahrgenommen werden, weil wenn man bewusst Medien konsumiert, dann kann sich das auf verschiedene Lebensbereiche positiv auswirken, indem man dann eben Medienbotschaften auch differenziert interpretieren kann. So, da möchte ich zum einen sensibilisieren und zum anderen möchte ich mit meiner Arbeit eine objektive Sicht auf die Medienpsychologie in Verbindung mit Bitcoin geben für Personen, die schon mit dabei sind und nochmals ein bisschen tiefer in die Medienpsychologie rein wollen, aber auch für Personen aus dem Umfeld, die noch gar nicht im Thema drin sind. Weil es ist immer ein bisschen die Frage, wie möchtest du eine Person, die noch No-Coiner ist, in das Thema rein begleiten. Und meistens denke ich, ist das persönliche Gespräch gut, aber vielleicht braucht eine Person auch Zeit für sich, indem er einfach etwas lesen kann und danach erst sich austauschen mit dir, damit ein gewisses Fundament und Basis schon bereitsteht. Und ich denke, das sind ein bisschen diese Ziele, die ich verfolgt habe mit der Arbeit. Wie gesagt, sie entstand aus der Bachelorarbeit, sprich, das war ein Muss für mich und umso schöner, wenn ich Leuten helfen kann jetzt in der Zukunft, wenn die Personen dann näher zum Thema Bitcoin und zum Thema Medienpsychologie kommen können.
Okay, macht Sinn. Das heißt, Paper runterladen, mit Freunden und Bekannten teilen, die jetzt noch nicht so tief im Bitcoin drin sind und sich selbst natürlich auch mal das Paper durchlesen und bewusst die Ergebnisse beziehungsweise die Funktionsweisen, wie soziale Medien sich auf den Bitcoin-Preis auswirken, das auch mal ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Wenn ich jetzt mal in das Paper noch mal ein bisschen tiefer reinschauen möchte oder beziehungsweise die Bachelorarbeit gerne lesen würde, kann ich mich dann bei dir melden oder wie schaut das aus?
Können wir einen Link in die Beschreibung packen, wenn dir das recht ist.
Ja klar, gerne. Und dann kann man die Arbeit auch runterladen, die ganze Arbeit.
Genau, die kann man dann auch runterladen. Genau, ich bin auch immer offen dafür, wenn meine Arbeit gechallenged wird. Ich bin auch offen für Dinge, die dann vielleicht noch fehlen. Vielleicht gibt es gewisse Aspekte, die man auch noch mit einbeziehen müssten. Da bin ich immer sehr, sehr offen für Leute, die dann sich eben die Zeit nehmen, das auch mal durchlesen und dann mit mir das Ganze auch challengen möchten. Weil so können wir wahrscheinlich dann auch auf beiden Seiten neue Erkenntnisse herausziehen aus dem jetzigen Wissensstand.
Ja. Sehr gut. Jetzt hast du dich sehr tief mit der Seite Study Bitcoin sozusagen beschäftigt und hast es auch immer wieder hier, oder Bitcoin lernen, Bitcoin erstmal verstehen, hast das ja auch sehr stark dargestellt. Was würdest du denn jetzt sagen, was könnte besser oder was würde bei Neueinsteigern besser funktionieren? Study Bitcoin oder Buy Bitcoin? Also zuerst Bitcoin kaufen oder zuerst Bitcoin studieren?
Das ist eine unglaublich schwierige Frage, weil zum einen... ja. Das haben wir jetzt noch nicht so tief angeschaut. In der Emotion, da gibt es immer eine gewisse Grundspannung zu Beginn von etwas Neuem. Sprich, wenn man jetzt neu wirklich sein Geld, das man hart erarbeitet hat, in Bitcoin reinsteckt, dann spürt man diese Spannung und lernt dann eigentlich aus jeder Marktbewegung, aus jedem Event und über die Zeit lernt man so viel Neues dazu, dass man eigentlich so viel über Bitcoin lernen kann, wie man möchte. Man hat das Feeling vom Markt halt nicht. Und das ist doch auch eine sehr wichtige Komponente, um Bitcoin dann auch mit den sogenannten Diamond Hands zu halten über einen langen Zeitraum und eben nicht für mehr Dollar oder mehr Euro wieder umzutauschen. Und zum anderen ist es aber noch auch sehr wichtig, dass man halt Bitcoin auch verstanden hat und nicht in etwas investiert, was man nicht versteht. Weil dann ist man eben anfälliger für Manipulation, die Investition ist gebaut auf einem emotionalen Gerüst. Und das ist wahrscheinlich das Zusammenspiel aus beiden, dass das stimmen muss, was wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit im Vorfeld, dem eine gewisse Zeit im Vorfeld einzuräumen ist, damit das Ganze dann auch erfolgreich ist. Weil klar, jetzt, wo der Preis nicht viel sich bewegt, da kann man sich an den Markt gewöhnen, aber wenn man einsteigt und zwei Tage später ist eine Investition schon 15% weniger wert und man versteht Bitcoin nicht, dann könnte man schon mal in Schwitzen geraten.
Ich höre so ein bisschen raus, Buy Bitcoin ist Teil von Study Bitcoin, also Study Bitcoin first.
Study Bitcoin zuerst, aber dann doch auch sehr schnell erste Erfahrungen
kaufen, genau, weil es ein Teil von dieser Study Experience ist.
Und dann auch Lightning Wallets aufsetzen, sich informieren, wie das Ganze funktioniert, dann auch mit Mining und so weiter, dass man wirklich also ein bisschen einen Rundumblick hat und doch auch schon drin ist im Game. Und dann, wenn man es Stück für Stück mehr versteht, mehr ins Rabbit Hole reinfällt, dann kann man dann auch mit größeren prozentualen Anteilen seines Vermögens in Bitcoin investieren, wenn das für einen die richtige Lösung ist, dann schlussendlich, da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden.
Beziehungsweise wir dabei helfen, dass sich jeder dazu seine eigene Meinung bilden kann.
Genau.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank für die Zeit heute. Thierry, es war sehr aufschlussreich. Interessant, auch mal über das Paper im Detail zu reden. Ich habe es bisher grob überflogen, aber ich habe jetzt auch Lust bekommen, mir das nochmal genauer durchzulesen, was du alles gemacht hast. Und genau, wenn der ein oder andere Zuhörer das auch möchte, wir verlinken es, wie gesagt, in den Shownotes. Und zum Schluss vielleicht noch der eine Hinweis, Thierry, gibt es von deiner Seite aus noch irgendeinen Punkt, den du gerne der Bitcoin-Community mit auf den Weg geben möchtest?
Ich denke, jeder, der das möchte, ist herzlich willkommen, um mehr Leute in das Bitcoin-Boot reinzuholen. Ich verstehe Leute, die irgendwann keine Muße mehr haben dafür, um neue Personen von Bitcoin zu überzeugen, ist eben das falsche Wort, sondern einfach, um ihnen Bitcoin nahe zu bringen, weil es braucht doch jedes Mal auch ein gewisses Energieaufkommen, das man einsetzen muss. Aber ich denke, es lohnt sich mit Sicht auf die Zukunft.
Ja, das denke ich auch. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für diese wunderbaren abschließenden Worte. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Not laufen lassen, Satz stapeln und Lightning Channels öffnen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Kennt ihr die wichtigste Person im Bitcoin Space? Genau. Nennt sich jeder.
Ich will kein gottverdammtes Stück vom Kuchen. Ich will, dass sie in 100 Jahren noch unseren Rhythmus loben. Check, fix the money, keine Business-Stufe. Fix the money, fix the world, ne verfickte Tugend. Ich bin nicht stupid to fail, sondern einfach dicker. Say your heroes ist für mich mehr als ein reiner Sticker. Das ist nicht, du darfst auch mal in den Backstage. Ich feier mit den Plebs auf der fucking Pleb Stage. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, Plebs, du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, Plebs, du get us wrong. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, Plebs, du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, Plebs, du get us wrong. Kennen wir hier oben und dann ihr da unten. Just another note hier auf der Bühne, dank der ganzen Knotenpunkte. Du willst uns kennenlernen, Dicker, das ist Real Rap. Candlelight Dinner, wir treffen uns an dem Biertap. Geht hier nicht um meinen Rap und den Mic Flow. Milestone 21 Lifeboat Timecode. Wir sind die Ersten unserer Art, Fabrikat, Unikat, Satz bezahlt, motherfucking fuck off Start. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, Raps, du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, Raps, du get us wrong. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, Raps, du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, Raps, du get us wrong.
Scheiß auf Nationalitäten, fährt mein Pass orange. Miteinander dezentral verboten, Raps, du get us wrong. Statten am Fuße des Berges haben ihn zusammengeklommen. Eine wunderbare Reise, Nils Holgersson. Keine zentrale Instanz, wir machen alles freiwillig. Werte sind subjektiv, die Motivation intrinsisch. Das Schönste an dem global verteilten Netzwerk ist, müssen uns nicht wichtig machen, Bitcoin braucht uns eigentlich nicht.
Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, Raps, du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, Raps, du get us wrong. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, Raps, du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, Raps, du get us wrong.
Müssen uns nicht physisch sehen, treffen uns im Cyberspace. Twitter-Hände statt Ausweis-ID ist jetzt ziemlich based. Eine eigene Bubble abgegrenzt, so wie Stacheldraht. Trifft man Plebs im Mainspace, kommt's einem eher vor wie Klassenfahrt. Dezentrale Freiheitsgeister gegen zentrale Machtstrukturen. Time-Chain ist King, trau nur noch der Blockzeit, scheiß auf Uhren. Fiat-Rap, Bürgerrechts rappen doch nur für Flex und Touren. Plebs-Rap ist die Antwort, eine komplett neue Subkultur.
Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, Plebs, du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, Plebs, du get us wrong. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, Plebs, du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, Plebs, du get us wrong.